Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Ja, herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Mein Name ist Katrin Wolf, ich bin Journalistin und Künstlerin und mir gegenüber sitzt
Jutta Lehner, Theologin.
Jutta, ich freue mich sehr, dass wir heute ein Thema haben, das wirklich ja fast an jeder Ecke zu finden ist, die Empörung. Im Moment ist jeder gefühlt empört. Ist das letztendlich ein gutes Gefühl? Gibt es das irgendwie in der Bibel auch schon? Brauchen wir das oder machen wir uns damit eigentlich alles kaputt?
Das ist eine zweischneidige Sache. Ich glaube, im Moment haben wir zu viel an Empörung, zu viel an Einzelfallempörung, sage ich mal. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Natürlich gibt es in der Bibel Empörung. Die Bibel ist voll von prophetischer Empörung. Kann ich gleich ein bisschen was dazu erzählen. Mhm. Klar ist Empörung eine wichtige Eigenschaft, aber auch eine, die ihre Grenzen hat.
Genau, also es muss irgendwann auch vielleicht irgendwie ins Nachdenken geraten. Also dieser erste Impuls. Wir haben ja zum Beispiel diese Geschichte gehabt, wo Jesus diesen Zug sieht, wo ein junger Mann zu Grabe getragen wird und es fährt ihm in die Magengrube und dann handelt er. Das ist ja, finde ich, also in dem Moment war er vielleicht nicht empört, aber doch, also diese unmittelbare, ich nenne das manchmal, ich krieg Puls. Also dann regt mich etwas so auf, dass ich auch gar nicht mehr wirklich nachdenken kann, sondern das Gefühl habe, ich muss direkt handeln. Ich kann dann aber auch nicht mehr zuhören. Also die Gegenargumente zum Beispiel kommen bei mir dann auch echt schlecht an, weil ich einfach so aufgeregt bin. Auch jetzt keine wirklich gute Situation, oder?
Ja, das gibt's. Da gibt's von Jesus eine interessante Geschichte, die wirklich von allen vier Evangelien erzählt wird. Und sie scheint also ziemlich in aller Munde gewesen zu sein, dass sie nachher viermal in der Bibel auftaucht.
Die gleiche Geschichte. Also da müssen wir gerade nochmal so diese Evangelien, das hatten wir jetzt ja schon öfter. Das sind, also es gab Evangelisten, vier an der Zahl, die haben so einige Jahrzehnte nach Jesus gelebt und haben diese Geschichten erzählt, um was eigentlich zu tun?
Sie haben zunächst mal Geschichten gehört. Also man muss denken, dass 40, 50, 60 Jahre lang zunächst mal nach dem Tod Jesu die Geschichten mündlich erzählt wurden und niemand aufgeschrieben hat. Und irgendwann wurde es notwendig, dass Gemeinden gesagt haben, wir brauchen diese Geschichten schriftlich, sonst gehen sie verloren.
Also um uns daran zu orientieren, waren das eigentlich Geschichten, an denen man was lernen sollte?
Ja, darum, das war das Ziel. Genau, das war das Ziel. Darum ging es. Also der Gemeinde etwas zu erzählen, was sie unbedingt von Jesus behalten sollten. Deshalb sind sie auch unterschiedlich, weil die Gruppen, für die sie niedergeschrieben wurden, die waren unterschiedlich.
Okay, aber diese Geschichte, die du jetzt erzählst, diese ist in allen Vieren. Das heißt, die war mega wichtig.
Die war in aller Munde. Wahrscheinlich, weil man über Jesus so verwundert war. Also ich erzähle die Geschichte. Also Jesus kommt nach einer langen Zeit des Wanderns durch sein Land, endlich in der Hauptstadt Jerusalem an. Jerusalem ist damals ja geprägt von der römischen Besatzung, ja, das muss man wissen. Nur der Tempel steht natürlich mit weißem Marmor außen ganz toll verkleidet, der glänzt also im Sonnenlicht, der ist also in der ganzen Antike berühmt, der Tempel von Jerusalem. Und er wandert mit seinen Leuten, mit seiner Gruppe auf die Stadt Jerusalem zu. Die sehen auch den Tempel von weit her schon auf dem Berg liegen. Heute ist da die Al-Aqsa-Moschee. Also wenn man ein Bild von Jerusalem sieht, dann kann man ungefähr ahnen, wie an dieser Stelle der marmorweiße Tempel lag. Und dann wird ja erzählt, dass Jesus mit Jubelrufen empfangen wird und dann geht er zum ersten Mal in den Tempel, Innenhof, es gibt mehrere Höfe, er geht in den ersten Vorhof und guckt sich im Tempel um und was er sah, so kann man es zusammenfassend sagen, gefiel ihm nicht. Er war entsetzt, weil hier wurden Tiere verkauft, hier wurde Geld gewechselt, hier wurde geschachert. Hier ging es nur um Geschäftemacherei. Es war ein Jubel und Trubel in dem ganzen Ding. Und er war entsetzt darüber, weil er hatte sich unter dem Tempel, dem Zentralheiligtum des damaligen Judentums, natürlich ein Haus des Gebetes vorgestellt. Ein Haus der Stille, der Schriftlektüre und war entsetzt, was er vorfand. Und da greift die Empörung nach ihm und er geht und stößt die Tische der Geldwechsler um und schmeißt da ein paar Möbel durch die Gegend. Und sofort, so heißt es dann am Ende dieser Geschichte, jedes Mal wurden sie auf ihn aufmerksam und sie beschlossen, gegen ihn vorzugehen. Ja, aber da hat die Empörung nach ihm gegriffen und er hat sofort richtig Randale im Tempel gemacht. Die Geschichte hat wahrscheinlich vielen Leuten gut gefallen. Und es heißt auch, die Leute fanden das ganz gut, was er da gemacht hat. Denn die waren natürlich auch, denen war auch bewusst, dass im Tempel hier schrecklich illegale Geschäfte oder, sagen wir mal, Geld gewechselt wurde, nicht zu ihren Gunsten, dass sie übers Ohr gehauen wurden, dass die Tempelpriesterschaft ganz schön viel Geld auf ihre Seite geschafft hat. Der Tempel war ja damals auch nicht nur ein großes Gebäude der Gottesverehrung, sondern er war auch eine Bank. Mhm. Also wer sein Geld, sein Gold sicher verbringen wollte, der hat es in den Tempel gebracht und hat es da in Schließfach, so muss man es heute sagen, untergebracht. Mhm. Als der Tempel im Jahr 70 zerstört wird und die Römer alles rausholen, heißt es, da sank der Goldpreis im ganzen Orient um 30%. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Gold im Tempel, in der Bank. So nah am Heiligtum, Geld, so nah am Heiligtum, das war natürlich hier für Jesus ganz schrecklich. Ja, also er hat sofort geschaut, mit was er es hier zu tun hatte. Der Tempel war eben dann nicht mehr heilig, sondern er stieß diese Tische um aus lauter Empörung. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Aber sag mal, kann ich daraus nicht, also man kann das ja auch irgendwie so in die Richtung interpretieren, dass es in Ordnung ist, wenn ich Randale mache. Also wenn ich was umschmeiße, wenn ich was kaputt mache, ist ja schon eigentlich problematisch, weil ich unter Umständen damit ja auch ja, etwas kaputt mache, was dir gehört. Wer gibt mir das Recht, so weit zu gehen? Oder hat dieses Recht nur Jesus? Oder wie muss ich das verstehen?
Naja, zunächst erzählt mal die Geschichte, dass der Jesus nicht so ein windelweicher, himmelblauer, goldgelockter Jüngling war, sondern dass er auch wütend werden konnte. Und die Wut war an dieser Stelle auch zu Recht, dass er sich dann an den Dingen vergriff. Gut, es wird nicht erzählt, dass ein Mensch zu Schaden kam. Also die Empörung darf natürlich auch ihre Form finden. Das ist in Ordnung. Nur bei der Empörung darf man nicht stehen bleiben. Ich glaube, wenn man nur noch um seiner selbst willen empört ist, also die Empörung, die wir ja zurzeit haben, da kämpft ja jeder nur um sein Interesse. Also die Bauern kämpfen um ihre Interessen, jede kämpfen immer nur um ihr eigenes Interesse. Das Interesse Jesu war ja nicht seins, sondern er hat gesehen, dass hier der Tempel, der Ursprungsidee, nämlich ein Tempel des Gebetes für das Volk zu sein, des Innehaltens, der Schriftlektüre, der Frömmigkeit, dass das pervertiert worden war. Also das war nicht mehr da, nicht mehr vorhanden, war gefährdet. Das war ja nicht sein Interesse, sondern das diente ja dem Interesse aller. Und das war eigentlich der Grund der Empörung. Es blieb ja auch nicht bei der Empörung. Er hat ja dann noch anschließend die letzten 3 Tage, die ihm blieben, bevor sie ihn hingerichtet haben, hat er ja noch mehr gemacht. Mhm. Ja.
Aber ich glaube, also diesen Punkt ganz genau zu unterscheiden, ist es so eine Privatempörung, die, glaube ich, im Moment vielfach wirklich um sich greift. Oder ist es eben, also wir hatten ja zum Beispiel mal, als wir über das Beten gesprochen haben, da hast du ja auch gesagt, Beten ist Widerstand und hast ja zum Beispiel auch die Klimakleber erwähnt. Da ist es ja zum Beispiel ganz klar, die haben ein Interesse, das ist überhaupt nicht privater Natur, sondern das ist wirklich für alle gedacht, für alle Menschen sogar weltweit und für alle kommenden Generationen. Ist da einfach unsere Sprache auch schlecht, dass wir da nicht vielleicht 2 Worte haben für dieses private Ding und aber wirklich eigentlich den Kampf für etwas wirklich Gutes?
Ja, die Klimakleber gehen ja sogar noch weiter und deshalb haben sie auch Sympathie gefunden. Leider sind sie auch bekämpft worden. Sie haben ja auch Lösungsvorschläge. Also die, wenn die Empathie einhergeht mit konkreten Lösungsvorschlägen, die Empörung einhergeht mit konkreten Lösungsvorschlägen, die aber die Politik dann natürlich nicht mutig genießt, aufzugreifen, ja, dann wird es natürlich problematisch für junge Leute, die sich diesem Engagement gewidmet haben. Das habe ich auch für sehr schwierig empfunden. Also eine Empörung muss auch dahin führen, dass ich bereit bin, an Lösungen mitzuarbeiten, gemeinsam mit anderen Lösungen auszudenken und auszuarbeiten. Das wäre natürlich vernünftig und jetzt im Moment auch sehr wünschenswert.
Also ich kenne das zum Beispiel aus meiner Kunst. Es gibt so ein Thema, was mich sehr beschäftigt, Gewalt gegen Frauen. Es ist ja wirklich so etwas, was auch kaum jemand weiß, dass wirklich jede dritte Frau irgendwie Opfer von Gewalt wird, geschlagen wird, gedemütigt, vergewaltigt von ihrem eigenen Ehemann. Und das ist etwas, was mich wirklich, es empört mich, dass es so ist, 2024, mitten in Deutschland so ist. Und das, was mich noch viel mehr empört, ist, dass fast nicht drüber geredet wird. Also vielleicht einmal am 8. März und dann wieder im November. Ich habe als Journalistin, wirklich schreibe ich jedes halbe Jahr eine Pressemitteilung. Und aber wirklich passieren tut nichts. Letztes Jahr waren es wieder 10% mehr Fälle. Und auch sowas, dass dann immer heißt, ja, das sind die da unten, ne, die sich dann irgendwie, die saufen sich ein und dann, nee, also das ist, überall findet das statt, das sind Ärzte, Politiker, Rechtsanwälte, die Täter sind. Und was ich aber auch zum Beispiel merke, also jetzt gerade für meine künstlerische Arbeit, ist, dass es auch eine unglaubliche Energie ist, die ich aus dieser Empörung ziehen kann. Also dass ich damit wirklich zu einer Kraft komme, mich zu wehren, auch zu vernetzen, die ich ganz spannend finde, weil diese Quelle ist in mir ganz offensichtlich woanders als im Verstand. Und das empfinde ich bei aller letztendlich auch Wut über dieses Thema irgendwie auch als beglückend. Klingt das jetzt sehr schräg?
Nein, das liegt auf der Hand. Der Kirchenvater Augustinus, den ich sonst überhaupt nicht leiden kann, weil er uns die Erbsündenlehre eingebrockt hat.
Oh, da müssen wir auch nochmal drauf kommen. Irgendwann.
Aber er hat einen klugen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Hoffnung hat zwei liebliche Töchter. Die Hoffnung hat zwei liebliche Töchter. Den Mut und die Wut. Und das finde ich prima. Also das heißt, es ist ganz klar erkennbar, dass aus der Empörung auch so etwas wie eine Kraft zu ziehen ist, die einen weiterträgt. Aber es darf eben nicht bei der Empörung bleiben, sondern es muss bei einer sachlichen, hast du ja schon gesagt, das sind Zahlen. Unser Rechtssystem bleibt noch hinter der Verurteilung von Vergewaltigungen weit zurück. Manches wird ja einfach als private Familienfehde auch erklärt, statt zu sagen, das war ein ganz klar Frauenmord. Ein Mord, weil die Frau eine Frau war, ist sie ermordet worden und nicht, weil es Streitereien gab. Also unser Rechtssystem muss da noch sehr viel leisten, bis wir zu einer annähernd guten Lösung der Problematik gekommen. Mhm. Wir leben in patriarchalen Verhältnissen, das ist immer noch so, ja.
Gibt es noch eine Geschichte in der Bibel, die du uns mitgeben kannst, die uns noch so ein bisschen über die Empörung lehrt?
Ja, die Empörung gehört praktisch zu allen Propheten. Also Propheten, das waren Menschen, die in allen biblischen Büchern auftauchen.
Die ich dachte immer mal, Propheten sind sowas, die irgendwie hell sehen können.
Nein, das ist ein Irrtum der Neuzeit. Propheten sind Menschen, gab auch Prophetinnen, sind Menschen gewesen, die haben mahnend den Finger erhoben. Also sie haben gesagt, hier geht das Volk in die Irre, hier geht das einen falschen Weg, hier wird eine politische Entscheidung falsch getroffen. Und die sind dann öffentlich aufgetreten, haben große Reden gehalten und auch empörte Zeichenhandlungen begangen in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel im 7. Jahrhundert vor Christus, da drohte ja schon das Jerusalem erobert zu werden durch das neue babylonische Reich. Nebukadnezar ist vielleicht so ein Name.
Ja, der Name, den habe ich schon mal gehört.
Ja, der hat dann auch tatsächlich später Jerusalem zerstört und auch den Tempel, der damals stand. Aber der König von Jerusalem hatte versucht, die Gefahr abzuwenden, indem sie fremden Göttern gedient haben und eben nicht mehr dem Gott der Befreiung, den sie ja kennen. Und haben Baal gedient. Also Jeremia macht Folgendes: auf den Befehl oder die Weisung Gottes geht er zu einem Töpfer und lässt sich einen Krug drehen auf einer Drehscheibe und lässt sie brennen. Und mit diesem Krug tritt er öffentlich hin vor das Volk und dann schreit er ganz laut rum und sagt, ihr habt Gott verlassen, ihr geht nicht mehr den guten Geboten der Gerechtigkeit nach, sondern dient dem Baal. Ihr habt sogar eure Kinder durch das Feuer gehen lassen, das heißt verbrannt, also dem Baal Kindesopfer dargebracht. Und so wird es euch ergehen, wenn ihr das weitermacht und Gott der Gerechtigkeit verlasst. Und dann zerdeppert er den Krug vor allen Leuten, schmeißt er den auf den Boden und sagt, in 1000 Scherben werdet ihr zerfetzt werden, die Stadt wird zerbrochen werden, so wie dieser Krug zerbricht. Und er war richtig böse. Also solche Geschichten finden wir überall in der Bibel, dass ein Prophet seiner Empörung über die falsche Politik aus, Aha. Druck verleiht. Ja, also na, ihre
Also ist es in Ordnung, dass wir uns heute auch hinstellen und empört sind über falsche Politik?
Ja, natürlich darf man das. Ja, klar, natürlich. Man muss, aber wie gesagt, es darf nicht bei der Empörung bleiben. Und es ist immer auch zu fragen, für wen spreche ich hier? Mhm. Für welches Interesse spreche ich? Und ist eine Gemeinschaft dahinter, die das dann auch mitträgt? Und bin ich nach wie vor offen für gemeinschaftlich und im guten und im gerechten Sinne gefundene Lösungen?
Ja.
Nicht? Sonst könnte man ja auch eine AfD oder einer rechten Partei sowas zugute halten. Sondern die Frage ist, bin ich interessiert und bereit an einer Lösung, an der viele beteiligt sind, die auch wirklich auf einen guten Weg führt? Das wäre die entscheidende Frage dabei.
Also, dann haben wir die Empörung jetzt mal so ein bisschen runtergekühlt. Ich danke dir sehr dafür. Ich würde sagen, wir bleiben neugierig und hören uns bald wieder.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.